Und der Manfred immer, der konnte die Welt nicht verstehen, weißt du, ich habe immer Geld in der Tasche gehabt und habe immer Weiber gehabt. Das konnte er alles nicht verstehen. Dann hat er auch Jockey gelernt.
Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Genau, und schon wieder sind 2 Wochen rum. Vollhorst ist schon wieder da, die Rennsportshow. Und nachdem wir jetzt ein paar Wochen lang mit den besten Jockeys Deutschlands oder mittlerweile muss man sagen, leider nicht mehr nur Deutschland, sondern auch Ausland, Bauschan ist ja nicht mehr bei uns, gesprochen haben, habe ich mir gedacht, jetzt müssen wir mal wieder einen Trainer einladen bei uns in die Show. Und da habe ich mir tatsächlich auch einen von denen ausgesucht, die zu den Besten ihrer Zunft gehören. Er hat über 2000 Siege, hat eigentlich all das schon erreicht, was immer uns hier die Trainerkollegen erzählen als großes Ziel. Ne? Also mal als Derby gewinnen in Deutschland, das hat er geschafft. Trainer-Champion werden hat er geschafft. Gruppe 1 im Ausland gewinnen hat er geschafft. Also eigentlich alles auf der Bucketlist abgehakt. Und jetzt ist er bei uns hier bei Vollhorst. Hier ist Mario Hofer. Grüß dich, mein Lieber. Hi.
Schönen guten Abend. Grüß Gott.
Ja, es freut mich, dass du da bist, dass du es endlich bei uns in die Show geschafft hast. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen aus deiner Vita vorgelesen, was du da alles geschafft hast. Das geht schon runter wie Öl, oder? Muss man schon sagen, oder?
Ja, gut, das braucht man ja auch. Dafür macht man das Ganze und ja, wir haben viel erreicht und es gibt aber immer noch Ziele, es geht immer weiter.
Oha, ein Mario Hofer hat noch Ziele. Was ist denn noch so ein Ziel bei dir?
Auch einfach ein bisschen weiter, wieder ein bisschen mehr Pferde zu kriegen, wie ich im Moment habe, und auch wieder das ein oder andere bessere Rennen dadurch auch zu gewinnen, logischerweise.
Du steigst jetzt gerade schon mit den harten Themen ein. Dabei haben wir eigentlich ja vorher gesagt, heute alles nur positiv. Aber wenn du es schon selber sagst.
Ja, das ist ja kein Problem.
Ja, du hattest mal über 100 Pferde im Training, ne? Und jetzt, ich glaube, so um die 20 sind es gerade im Moment, ne? Irgendwie.
Ja, in der Spitzenzeit 130, 140 auch einmal. Ja. Ich habe aber auch damals immer jahrelang über 100 Rennen gewonnen.
Ja, das waren aber auch noch andere Zeiten. Da gab es, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Rennen, ne?
Ja, logisch. Andere Zeiten, da haben wir den 20. Sieger im März gehabt. Weißt du, war ja immer Samstag, Sonntag Rennen, neues Dortmund-Ding und überall halt waren wir immer unterwegs.
Wenn du 130, 140 Pferde im Stall hast, ist das nicht irgendwann so, verliert man da nicht irgendwann den Überblick?
Ich muss da mal sagen, so ein großer Vorteil lebte meine Frau noch und ich hatte mit dem Finanziellen, mit den Dingen, mit dem ganzen Personal so nichts zu tun. Also ich war nur Training. Und konnte mich da nur aufs Training konzentrieren, weil ich von der anderen Seite völlig entlastet war. Gell? Und heute ging das nicht, weil heute wäre es natürlich schwieriger. Ich muss ja auf die Bank fahren und da schauen und da kontrollieren und da. Und meine Frau war damals schon sehr, sehr stark da.
Ja.
Von der Buchhaltung und von dem ganzen Drumherum. Da habe ich nur einen Zettel immer reingeschmissen, hier nennen, das machen. Und das wurde alles gemacht und organisiert, die Flüge gebucht und Ding. Und ich war eigentlich nur Trainer.
Ja.
Also im Stall und dadurch war das möglich.
Klar, gut, so ein tragischer Verlust, der verändert natürlich alles im Leben und wirkt sich dann halt eben auch sogar auf so Sachen aus. Aber ich glaube, auch was das Stallpersonal angeht, das ist ja heute auch gar nicht mehr so leicht mit so einem riesengroßen Stall, oder? Weil ich höre immer nur von allen Seiten das Gejammer, dass es kaum mehr Arbeitsreiter gibt, dass es kaum mehr Stallleute gibt, dass die alle auf so Art von Arbeit irgendwie heutzutage gar keine Lust mehr haben und dass man da ganz schwer Leute findet, ne?
Zu der damaligen Zeit, da waren ja 10 Leute da, die waren bei mir 10, 20, 30 Jahre bei mir. Und die haben auch dann die Schwächern mitgezogen, weißt du? Diese Führungsleute, das war schon eine andere Zeit, weißt du, vom Ganzen her. Da brauchen wir nicht reden, vom Personal. Das wäre heute, ich könnte es mir nicht vorstellen, nicht mehr möglich. Ich habe damals so eine gesunde Mischung gehabt, mein Stammpersonal, ein paar Tschechen, auch Engländer, 3, 4 Stück. Und so, also das war ganz eine andere Zeit.
Aber was meinst du denn, woran das lag, dass du auf einmal von so ganz vielen Pferden auf so eine kleine Zahl runter bist? Also, dass dann auf einmal die Besitzer halt einfach weggeblieben sind. Weil, wenn wir ehrlich sind, also am Erfolg kann es ja eigentlich nicht gelegen haben. Der war ja immer irgendwie da, egal wie viel und wie wenig Pferde du hattest. Also erfolgreich warst du immer, hast da nichts groß verändert, was das angeht. Aber irgendwie, auf einmal waren sie halt einfach nicht mehr da. Ich meine, jetzt geht's Gott sei Dank langsam ein bisschen bergauf. Aber gab ja schon Zeiten, da waren es halt noch mal deutlich weniger, ne?
Ich weiß auch nicht so wirklich, was das jetzt gelegen ist. Weil Rennen haben wir eigentlich immer gewonnen, auch in den schwächeren Zeiten. Und ich weiß es nicht. Ich habe ein paar verloren. Ich muss natürlich dazu sagen, da sind 1, 2 Besitzer gestorben. Große bei mir, die immer da waren. die immer bei mir Pferd gehabt, ein, zwei sind pleite gegangen. Weißt du, ich habe von Sindermann immer 5, 6 Pferde gehabt, 10 Pferde. Und der ist gestorben, oder Werner Heinz konnte es nicht mehr leisten. Weißt du, Stall Jenny hat sich zurückgezogen damals. Der hatte zur Spitzenzeit 20, 25 Pferde da. Also das war halt einfach so. Hat sich ein paar Stammkunden haben sich irgendwie aufgelöst und auf einmal war er weniger da und das ging ruckzuck.
Wenn man bei dir jetzt auf die Trainingsliste schaut, aber das sieht ja schon gut aus. Ich meine, Gestüt Fairhof, Ecki Sauren, Guido Schmidt, Michael Motschmann, das sind große Namen, ne?
Ja. Es ist wieder Land in Sicht. Ja. Es ist wieder in Ordnung.
Wer ist denn LMGW Bloodstock eigentlich? Bist du das selber? Weil das sind ja 7 von deinen 21 Pferden.
Ja. Das, früher war der Sindermann damit beteiligt und noch 2 andere, noch Leute und Dinge. Im Moment aktuell bin ich selber. Aber das sind ja junge Pferde und die sind halt auch am Markt dann immer. Wenn die gut gehen, dann kann ich die immer im Stall verkaufen oder verkaufswander sind. 2 davon gehen auch in Baden, sind auf der Auktion angemeldet. Aber das sind immer, die sind im Stall und wenn die gut wären, also wären ja nicht alle 7 gut. 1, 2 wären gut oder 3. Dann ist das alles in Ordnung.
Ja, aber sonst hast du ja schon viele junge Pferde, ne? Also ich habe gesehen von den 21, 11 Stück, 11 Zweijährige, das muss man ja erstmal schaffen. Ne?
Und schöne Zweijährige, und ich liebe es ja, Zweijährige zu trainieren. Und ich habe ja sehr viele große Zweijährigenrennen gewonnen, überall, also gerade in Frankreich auch Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3 und in Deutschland. Also ich liebe das, mit jungen Pferden zu arbeiten.
Du warst doch immer so der Spezialist für die zweijährigen Rennen. Also ich habe immer
Ja, weil ich immer viele gehabt habe und das immer gern gehabt habe. Weißt du, das war halt immer so.
Ja, gut, aber ich meine, also Paita hast du schon angesprochen, Gruppe 1, dann Smooth Operator war, glaube ich, was hat der, Gruppe 2, glaube ich, in Paris gewonnen, ne?
Gruppe 2 in Paris und Gruppe 3. Und der war noch selber gezüchtet.
El Maimoun und wie die alle hießen. Und
ja, El Maimoun war Ausnahmepferd damals. Also es war mit das Beste, was ich je trainiert habe.
Und ich finde es immer so geil, wenn man einen Badener Jugendpreis sieht, da sind ja mittlerweile nur noch 5, 6 Pferde oder irgendwas genannt, nicht mehr so wie früher, als da mal so 12 oder 15 gelaufen sind. Aber drei von Mario Hofer meistens, ne? So ist es eigentlich normal.
Ja, dort haben wir einfach Spaß gehabt damit und weil es einfach schön ist, junge Pferde vorzubereiten.
Was machst du anders mit den Zweijährigen als die anderen? Warum sind die bei dir so gut und so schnell?
Ja, konzentriert arbeiten und früh lernen und einfach sich damit beschäftigen und ein Auge dafür zu haben. Mit wem kann ich das machen? Wer geht jetzt mit oder wem muss ich Chance geben? Du kannst ja keinen jagen. Nur mit Jagen magst du keinen guten Zweijährigen. Du musst ja auch beobachten. Verträgt er das, was ich mache? Kann ich weitermachen? Muss ich ein bisschen zurückschrauben? Du musst deine Augen offen haben und die Reiter haben und dich immer informieren. Also das, was du siehst und der Reiter muss das auch bestätigen und dann geht das schon.
Wenn du jetzt mal auf deine Zweijährigen guckst, die du im Stall hast, wen müssen wir uns da merken für dieses Jahr?
Ach, du fragst mir jetzt was auf die Schnelle. Ich weiß nicht, es ist noch ein bisschen zu früh. Die sind die Woche, waren die einmal auf Gras, nur gute Kenter und so. Also ich würde da sagen, in 4 Wochen kann ich eine bessere Aussage machen. Im Moment ist ein bisschen zu früh. Dann, wenn ich so 2, 3 Mal gearbeitet habe, sage ich, wer geht mit wem kann ich weitermachen? Oder wo muss ich vorsichtiger sein? Im Moment würde ich sagen, es ist ein Tick zu früh.
Gell? Okay, aber das heißt, von denen, die du jetzt im Stall hast, sehen wir da unter Umständen trotzdem einen Badener Jugendpreis? Weil der ist ja schon in 6 Wochen oder wann, ne?
Ja, ich würde sagen, ziemlich sicher, ja.
Jetzt haben wir schon. Ich habe mir so einen Plan gemacht, was frage ich dich alles und wie. Und normalerweise mache ich das immer von früher nach heute und so. Jetzt haben wir es genau umgekehrt gemacht. Jetzt haben wir schon über die Zweijährigen gesprochen und so. Aber jetzt lass uns mal über deine Karriere sprechen. Wie viele Siege sind es denn genau? Weißt du das eigentlich?
Über 2200, also 2250 oder irgend sowas.
Aber es zählt man da nicht mehr so alles mit, dass man sagt,
nee, ich lese das dann immer irgendwo.
das ist gut.
Und das ist in Ordnung.
Was macht man denn mit den ganzen Ehrenpreisen? Hat man da nur die ganz großen oder verschenkt man die oder nimmst du die gar nicht mehr mit?
Ja, ich habe ein paar schöne in die Schränke so und so und ein paar habe ich verschenkt und ein paar entsorgt und so. Aber es sind 2, 3 Schränke in der Wohnung, die sehr schön sind und da schaut man gern hin und es kommen Erinnerungen und da freut man sich.
Du bist jetzt, glaube ich, ziemlich genau seit 30 Jahren in Krefeld, ne? Das müsste
es. Ein bisschen über 30, ich glaube, das 31. Jahr.
Ja, genau, ich habe geschaut. Also im Dezember 1992 bist du gekommen und dann jetzt 93 bis 2023. Ja. Und fühlt sich da pudelwohl, ne? Also dich hat es nie irgendwie noch woanders hingezogen, ne?
Nee, es liegt sehr gut. Es ist so eine kleine Stadt, du bist überall schnell in 10 Minuten und es ist ziemlich zentral nach Frankreich, was ja mittlerweile auch sehr wichtig ist. Und auch hier im Westen ist es zentral. Also Und man kann da sehr schön wohnen in Krefeld.
Ja, ja, und gut essen kann man, glaube ich, auch. Ne? Wobei, irgend so ein gutes Restaurant macht doch jetzt zu bei euch, ne? Habe ich, glaube ich,
irgendwie. Nee, das war ein Fehlalarm.
Oh.
Wir waren vor 3-4 Tagen dort und haben den angesprochen. Extra sage ich, du, wir wollten noch kommen, bevor du zusperrst. Ja, der hat uns falsch verstanden. Und das, wir haben das nicht vor und das bleibt. Das ist ein ganz ein tolles Lokal, wo ich auch immer mit meinen Besitzer hingehe und mit meinen Freunden, und die sind immer alle begeistert, aber der macht nicht zu, also bleibt noch offen.
Das war diese Villa Medici oder was war das? Oder?
Villa Medici, ja, ja, sehr schön, Italiener. Du sitzt sehr schön drin, du isst sehr gut dort, also über Jahre und immer gutes Niveau, gutes Level.
Ja.
Sehr gutes.
Oh, dann hat es einer von der Presse falsch geschrieben und jeder denkt jetzt, der macht zu, ne?
Ja. Sorry, vielleicht war das ein Trick von dir, weil alle nochmal kommen.
Ja, kann ja auch sein, ne? So großes, großes Dings.
Ja, ja. Gibt's, ja, Spaß gehabt, ich war mit der Winnie dort und der dann sagt, ja gut, dann nehme ich die Umarmung zurück, wenn du noch offen hast, dann komme ich noch öfters.
Es gibt ja auch viele so Schlagersänger und so, die haben ja dann immer ihre letzte Tour, weißt du, die allerletzte große Welttournee oder irgend sowas. Ja. Ne?
Da haben wir auch, damit haben wir auch konfrontiert, sag ich, das war ein Trick von dir.
Ja, gut, aber hat ja scheinbar funktioniert, also von dem her ist ja alles gut.
Nee, aber es ist ein richtiger Doppeltrainer, also mit allen meinen Kollegen dort bin ich immer begeistert.
Und ansonsten, also ich glaube, so Krefeld habe ich auch gehört, also jetzt rein vom Trainieren her, diese Trainingsbahn, die muss auch echt ziemlich gut sein, so, ne? Weil es gibt ja das viele.
Ist sehr gut, ja, Pflege ist sehr gut, die Sandbahn ist sehr gut, Grasbahn ist sehr angenehm. Wir gehen ja mit den Kollegen unter anderem sehr gut um und nee, das ist sehr harmonisch alles. Also das ist wirklich ein guter Standort.
Aber das war nicht deine erste Station in Deutschland. Du warst zuerst in München, bevor
in
du...
In München. Ich war jahrelang in München. Ich war ja Jockey in München. Mhm. Damals noch bei Charlie Seifert. Ich weiß nicht, ob du den Namen noch kennst.
Den Namen kenne ich zumindest noch, aber nur aus Erzählungen. Ja.
Ich habe immer für Brümmer, für deine Eltern, habe ich immer Rennen geritten.
Genau. Die hatten bei Dieter Brümmer hatten die ihre Pferde und genau.
Habe ich oft geritten. Ich vermute, dass ich ein paar gewonnen habe, weil ich habe eigentlich ziemlich viel Pferde gewonnen. Aber ich weiß es nicht mehr, welche.
Doch, ich glaube, es ist noch ein ganz vergilbtes Schwarz-Weiß-Foto, ist noch irgendwo bei meiner Mama, hängt es noch an der Wand, wo Mario Hofer der Reiter war.
Weil ich habe viel für Brümmer geritten und gewonnen. Ich habe sogar meinen letzten Sieger für Brümmer geritten als Jockey.
Oh, okay.
Ja.
Das ist. Und aber jetzt mal, wie du angefangen hast. Also es gibt ja so viele.
Ich habe in Wien gelernt.
Ja.
Ich habe in Wien gelernt, 71 bis und bin 75 im Herbst dann nach München gegangen. War in Wien dreimal Lehrlingschampion und war dann in München ein paar Mal bayerischer Champion als Jockey und so. Und habe damals auch gute Angebote im Westen gehabt. Der Oskar Langner wollte mich haben, Heim Polo wollte mich haben, damals als Weiden. Und die haben mir aber damals, ich war so Süddeutsche, ich habe mich nicht im Westen getraut. Muss ich ehrlich sagen. Da wäre reiterlich sicher mehr möglich gewesen, aber ich wollte dann auch früh trainieren. Ich habe früh die Trainerprüfung gemacht und das war so etwas, was mich früh fasziniert hat. Und dann habe ich dann sehr früh zum Trainieren angefangen.
Ja, aber es gibt ja sehr viele Hofers so im Rennsport, ne? Also klar, dich kennt man.
Ja, aber die sind ja mir nachgefolgt. Der Manfred war doch Silber- und Goldschmidt und Gelernter. Und der war dann in Wien immer als Amateur, dann immer Krittner als Amateur. Den haben sie immer beschimpft als Antitalent und als Trottel, wirklich. Und der ist dann zweimal oder dreimal deutscher Meister geworden. Also hat sie weitergehen. Und der Pierre ist ja dann später kommen über die Kontakte heute. Er war dann bei Resbitz über den Guido Schmidt damals und ist dann jetzt bei Pferdebetten gelandet. Der ist ja auch Ding, also ist halt über die Kontakte dann dahin gekommen, nach mir.
Aber
ich
das
war
heißt.
Damals der Erste im Rennsport, der Papa war Bundesbahnangestellter. Ich musste mich richtig durchsetzen, dass ich das lernen durfte. Das konnte er gar nicht verstehen, das konnte ja niemand verstehen. Jockey lernen, ich konnte ja nicht reiten und nichts. Weißt du, ich habe das alles im Rennsteig gelernt. Das konnte man sich damals, ich wollte mal bei uns in der Reitschule reiten, eine Stunde nehmen, haben wir das Geld zusammengespart. Der hat mich nicht einmal aufs Pferd lassen, weil ich keine Reithose und keine Reitstiefel gehabt habe. Ja, das war eine andere Zeit damals.
Ja, aber wie kann das denn sein, wenn ihr mit Pferden nichts zu tun hattet und dann kommen da auf einmal drei so Rennsportleute bei raus?
Ich hab immer gesagt, was mache ich mit 14, 15? Irgendwas gesucht für mich und dann habe ich so eine Annonce gelesen, dass in der Zeitung Jockey-Lehrlinge gesucht, die müssen klein und sportlich sein. Wenn man klein sportlich bist, dann musst du dich bewerben dort. Und ich habe damals Glück gehabt, dass mein Vater in Wien einen Fortbildungskurs gehabt hat, 4 Wochen von der Bundesbahn. Und dann durfte ich in der Zeit dort die Probezeit in Wien machen. Und die haben ihm dann alle überredet und gesagt, nee, das ist ein Talent, der muss hier bleiben. Und dann durfte ich dann da lernen in Wien. Das war so reines Glück, das Ganze. Und dann die Lehrzeit, und dann war ich ja der Mann, von dem er, der hat in Salzburg Silber und Goldschmied gelernt, und Wochenende war er immer bei mir in Wien. Und der konnte die Welt nicht verstehen, weil ich habe immer Geld in der Tasche gehabt und habe immer Weiber gehabt. Das konnte er alles nicht verstehen. Dann hat er auch Jockey gelernt.
Hat es dann auch funktioniert mit Geld? Aber, also Geld weiß ich, dass es funktioniert, mit den Weibern ja, auch, oder?
Ich vermute ja. Aber okay. Der hat Silber und Goldschmied fertig gelernt, hat seine Gesellenprüfung gemacht und hat dann Jockey gelernt.
Ja. Okay, und dann hat der Pierre hat dann auch rausgefunden, ja, dass das bei euch beiden lief, aber war zu groß für Jockey sein.
Der war zu groß, ja. Der war auch in Wien immer die Ferienzeit und so, hat auch geritten, auch gekannt, also ganz normal in der Arbeit mitgeritten, auch geführt in Baden und so, und da war er immer da mit, und dann ist dann über Kontakte halt dann auf die andere Schiene gekommen. Zum Reiten war er zu groß, ja.
Genau, und jetzt ist er mein Chef sozusagen hier bei Pferdewetten.de.
Yes. Ach so, ja.
Alles richtig gemacht, muss man ja so sagen, oder?
Ja.
Und
der war ja immer anders wie wir.
Ja, aber gibt es nur euch drei oder wie ist das?
Ich hab sechs Geschwister.
Sechs Geschwister, okay. Aber die anderen hatten nie was mit Rennsport zu tun.
Nee, die waren ja vorher weg. Der erste ist Koch, die zweite hat einen, die war Sekretärin, die dritte hat einen Friseursalon gehabt, und so geht das alles weiter. Mhm. Ja, die jüngste Schwester von uns, die ist mit dem Sohn von der Edi Hepburn verheiratet.
Echt?
Ja, echt.
Okay.
Die leben in Pisa, in Italien und in Amerika.
Von Audrey Hepburn oder was?
Von Audrey Hepburn, ein Sohn.
Also von hier Breakfast in Tiffany bei Tiffany, wie das alles heißt.
Genau, mit der ihren Sohn ist sie verheiratet.
Ach herrje, das werden ja aber dann hübsche Kinder, oder? Also wenn die Gene da durchgehen.
Ja, Kerl und sehr netter Ding. Kinder haben die keine mehr. Meine Schwester hat zwei Kinder von der ersten Ehe und die zwei haben aber keine Kinder.
Mhm. Die hast du aber nie kennengelernt, du Audrey Hepburn, oder? Irgendwie.
Nee, ich selber nicht. Nee. Ich war damals zur Hochzeit eingeladen, da in Pisa und in Spanien, das war ja so groß, aber da war ich in Baden-Baden-Meeting und Ding und da. Habe ich keine Zeit gehabt dazu. Die waren wir uns aber früher, wo die Eltern noch gelebt haben, haben uns Weihnachten zu Hause getroffen in Kärnten.
Das ist verrückt, dieses Meeting in Baden-Baden oder in Iffezheim, was das für einen Stellenwert hat, oder? Ich hatte damals, kennst du Rock am Ring, das große Festival mit den 100.000 Leuten?
Ja, logisch.
Da habe ich ja früher auf der Bühne moderieren dürfen sogar. Da habe ich die Bühnenmoderation gemacht, vor 100.000 Leuten. Da habe ich so, jetzt kommt Metallica und bum, bum, bum. Und den Job habe ich verloren, weil das zeitgleich mit dem Frühjahrsmeeting war und ich gesagt habe, nee, ich gehe nach Iffezheim. Da habe ich gesagt, ja, schön, geh, aber lass dich nie wieder blicken.
Ja, so ist es. Sehr gutes Baden. Es ist zwar nicht mehr so wie früher, aber es ist immer noch was Besonderes.
Ja, das stimmt allerdings. Es zieht einen immer wieder zurück. Da hast du auch immer echt, glaube ich, also besonders viel Spaß. Das merkt man irgendwie. Wenn du da im Führing stehst,
Ja, das war ja früher schön. Und wie gesagt, auch im Weinkeller hast du alle getroffen am Abend und in der Stadt hast du alle getroffen. Und das Ganze drumherum war einfach, die 10 Tage waren immer gut. Weißt du, es war das Geschäft gut. Du kannst immer Pferd verkaufen, die Laune war gut. Und da ist also das Baden war immer was Besonderes, ohne Wenn und Aber.
Findest du, dass es heute immer noch ein bisschen so oder gar nicht mehr wie früher?
Ja, es ist weniger geworden, logischerweise. Du musst ja früher immer rechnen. Früher warst du 10 Tage dort. Weißt du, bist am Donnerstag hin, am Freitag der erste Renntag, am Wochenzug heute fährst du wieder hin und wieder zurück und Ding. Und das hat sich alles ein bisschen verschoben. Und früher haben die ganzen Besitzer Urlaub genommen, weißt du, wir waren früher, weißt du, wirst du nicht mehr kennen, Allee Hotel Bern hinten, da waren die ganzen Münchner Besitzer, alle Leute da und alle Dinge, alle im selben Hotel, also die ganze Zeit, immer Urlaub, Baden haben die Urlaub genommen, weißt du.
Ich fand es als Kind immer so spannend, wenn man dann irgendwie nach Baden-Baden reingefahren ist, an den Hotels vorbeigefahren ist und man hat die ganzen Kennzeichen gesehen, Düsseldorf, Köln, München, Hamburg und da hast du immer gewusst, jetzt ist Rennwoche, ne?
Ja, weil alle da waren in der Zeit und heute ist das halt nicht mehr so. Das ist halt alles weniger geworden.
Was ich immer so spannend finde, ist, da ist auch immer so viel passiert. Also die meisten so alten Geschichten, wenn man sagt, weißt du noch, da hat der dem aufs Maul gehauen und da war das und der mit dem und
der
so.
Der Manfred im Fink. Also ob du die Story noch kennst, damals in der Bar war, da war richtig los und da war ja, der Manfred war beim Blume Jockey in Neuss und der Fink hat dort viele Pferde gehabt und hat seinen eigenen Jockey geholt, den Poiré, und hat dann den Manfred beschimpft an der Bar, du sprichst mit meinem Jockey nicht und du bist da und so, weißt du? Dann sag ich, was, mit dem Sprechen ein Wort das andere gegeben, da hat der Fink im Anfang das Glas über den Kopf geschüttet und gut, hat er natürlich ein paar eingefangen und da war natürlich in der Zeitung richtig was los. Der Manfred hat seinen Job verloren dort und das war so damals, weißt du, gut, heute lacht man drüber.
Ja.
So war es halt, weißt du, was am Abend an der Bar ist passieren kann.
Gibt es sowas heute immer noch oder ist das auch was, was...
Nee, so extrem, nee, das gibt es nicht mehr. Das ist beides, gibt es ja nicht mehr. Aber das so, war halt damals so, gell?
Vielleicht müssen wir mal wieder anfangen, damit irgendwie den Sport ein bisschen aufzumischen wieder, weißt du?
Ja, und dann musst du halt im Baden, weißt du, in der Woche, da muss mehr Programm sein heutzutage, wenn du die Lunge Leute erreichen willst. Die Alten kommen doch immer, die haben doch immer gebucht und sind kommen. Nur die sind ja weggestorben jetzt. Dann. Zumindest 70%, weißt du? Und die Jungen musst du erreichen, aber die erreichst du nicht nur mit Rennen, da muss Party sein. Da muss was los sein und zu sein. Die Disco, die war früher jeden Tag offen, die ist jetzt dann zu unter der Woche. Die macht nur mal Freitag, Samstag auf. Weißt du, da wäre eine unter dem Casino. Da waren wir jeden Tag alle drin.
Griffins alle hieß das damals. Griffins, ne?
Ja, alle waren da drin und alle was getroffen und überall hast alle getroffen in der Stadt. Und heute fahren die alle wieder nach Hause und kommen wieder zum Rennen hin. Und so, weißt du? Ich muss sagen, die Partner haben sich damals in der Zeit später zu viel auf die Russen verlassen, da waren sowieso die Russen da und haben sich da eigentlich zu wenig um dieses Publikum gekümmert, um das Rennpublikum.
Die Stadt selber dann also, nicht der Rennverein?
Die Stadt sondern, selber, die Stadt selber meine ich. Aber die hätten das müssen auffangen. Die hätten müssen sagen, du, pass auf, früher waren immer die Rennleute da, die Eltern, die sterben weg und die Jungen muss ich heute mit Party auch noch holen. Nur Rennen ist zu wenig für die. Weißt du, die fliegen heute mit dem Paket nach Mallorca für 300, 400 mit Hotel, Übernachtung, Party da und da. Und das muss halt Baden auch anbieten. Baden war so arrogant wie immer. Weißt du, jetzt ist Rennwoche und wir sind halt teuer und das kostet das und das. Da reiche die Jugend nicht mehr damit.
Ja, ich weiß noch, damals gab es ja auch noch diese zweite Disco, dieses Max, falls du das noch kennst.
Ja, Max, und, logisch, beim Rausfahren, da sind wir immer eigen geblieben, im Max, ja.
Ja, und das Coole war, damals, und das hatte mir meine große Schwester, hatte mir das damals gesagt, man ist mit dem Besitzerausweis umsonst ins Max gekommen, so war das damals, ne?
Ja, wir sind sowieso umsonst überall reinkommen.
Ihr, weil ihr berühmt wart. So, aber ich hatte ja Gott sei Dank über meine Eltern, hatte ich ja schon als kleiner Stöpsel einen Besitzerausweis und das war meine Eintrittskarte mit 14 oder 15 in die Disco. Ja, wo ich sonst nicht reingekommen wäre.
Ja. Gut, das habe ich in Wien immer gehabt. Weißt du, da war die Lizenz, war Jockey-Lehrling, weißt du? Und über einen Lehrling habe ich einen Daumen drüber geholt, habe Jockey hinzeigt und du bist in jede Disco gekommen mit 16, 17 Jahren. Weil du warst ja Jockey, weißt du?
Naja, gut.
Und da waren wir ja auch immer unterwegs. Aber es war so lustig, weil da war Jockey-Lehrling und über einen Lehrling einen Daumen drüber, Jockey hingezeigt. Und alle waren ganz andächtig, wenn der Jockey kommt.
Ja, heute wird man wahrscheinlich das Jockey zuhalten, damit da noch Lehrling, dass man ein bisschen jünger aussieht, ne? Irgendwie oder so.
Ja.
Heute
ja,
sagen,
wer ist das? Was ist Jockey? Weiß man nicht.
Aber du hast es zumindest mal, jetzt, nachdem du ja aus einer Nicht-Rennsportfamilie eigentlich kommst, in die nächste Generation hast du es ja weitergegeben, ne? Deine Tochter.
Ja, logisch. Das wollte damals eigentlich, wollte man immer, dass ich zuerst was anderes lernt, aber das. Sie wollte unbedingt im Rennsport bleiben und auch das machen. Ja.
Wie spricht man Ihren Nachnamen denn jetzt eigentlich richtig aus? Früher Steffi Hofer. Koyunchu. Koyunchu. Weil sie mit Tolga Koyunchu verheiratet ist, der bei dir auch am Stall ist, oder wie ist das?
Ja, der ist auch bei mir im Stall. Ja.
Funktioniert das, oder was ist, wenn die zwei sich mal zoffen? Ist es da nicht schlechte Stimmung am Stall, oder gibt es das nicht?
Du, die zwei zoffen sie nicht, weil es ist jetzt intern, aber anscheinend ist sie der Chef.
Ja, ist so gut. Internes kannst du bei uns immer verraten, das ist kein Problem.
Ja, sie gibt immer einen Weg vor und was zu machen ist. Und
so. Okay, selbstbewusst also, das ist ja gut.
Ja, die ist sowieso immer dynamisch. Da muss ich sogar mit mir, muss ich mich immer durchsetzen, wenn irgendwas ist.
Oh, okay. Wie war das denn sonst, oder wie ist es denn, wenn sie für dich reitet? Also kannst du da auch mal so eine richtige Ansage machen oder danach schimpfen? Oder?
Ja, das schon. Das ist was anderes. Ja, beim Reiten, das ist wieder ganz was anderes. Das ist kein Ding, aber sie ist im Schnitt immer sehr gut vorbereitet und weiß, was passiert und wer wo geht und was ist. Also das macht sie schon. Das ist alles sehr professionell. Und sie reitet nicht für mich, weil es meine Tochter ist, sondern sie reitet für mich, weil sie gut ist und eine wenig Fehlerquote hat.
War das am Anfang schwierig, den Besitzern beizubringen, dass du jetzt deine Tochter draufsetzen willst? Oder?
Nee, weil ich nie... Ich habe immer gefragt, wer reitet. Und wenn ich sage, der oder Steffi oder Ding, ich habe die nie verkauft. Da war ich mal äußerst neutral. Also die reitet nur für die, wo die Besitzer das auch wollen.
Jetzt reitet sie am Sonntag, glaube ich, im Gruppe-3-Rennen die Zavaro, ne?
Ja, aber da habe ich auch gestern den Besitzer noch einmal gefragt, wir haben ein, zwei Alternativen gehabt, ne, ist natürlich Steffi zu reiten.
Oh, das ist doch gut. Ja. Mit was für Chancen läuft er denn?
Du, wenn der Boden tief ist, hat er ein bisschen Chance. Mhm. Rennen ist nicht einfach mit den vielen Starter, aber er liebt den weichen Boden und das ist ein großer Vorteil für ihn, wenn es weich ist.
Mhm. Sonst hast du noch zwei weitere Starter am Sonntag, ne? Al-Jadid.
Ja, bei Al-Jadid, da muss ich wieder warten, wenn es da zu weich ist, wird er nicht Starter werden.
Ja.
Und die andere Stute ist auch kein Liebling für den weichen Boden, aber die läuft ja dann noch sein Handicap. Weißt?
Blue Ridge Silver. Okay, also das heißt, wir hoffen jetzt einfach mal auf Regen und dass Zavaro dann im Gruppenrennen vorne mit dabei ist.
Ja.
Du hast ja eingangs schon gesagt, jetzt endlich auch mal wieder ein paar größere Rennen gewinnen. Ne? Das ist, wie gesagt, Gruppe 1 Rennen hast du gewonnen. Ne? Derby, Kriterium von St. Cloud, Prix Garnet und was weiß ich was.
Ja, ja, Qatar Derby.
Ja, das stimmt, ja genau. Da hatte ich es vor 2 Wochen erst mit Adri de Vries bei uns hier. Der hat nämlich über das Qatar Derby erzählt. Wie war das für dich, als du das gewonnen hast? Er hat gesagt, in Katar wird Derby nicht so gefeiert, wie er sich das gewünscht hätte. Wie hast du es wahrgenommen?
Du musst dir immer vorstellen, du bist auf der Rennbahn, da gibt es keinen Alkohol.
Ja, das stimmt, das ist ich schon war, mal eine schlechte Grundvoraussetzung.
Ich war dann am Abend auf der Bar und da bin so gesessen, aber so dunkel, das ist irgendwann, das ist ja auch noch nie passiert.
Aber trinken die da nicht alle heimlich? Ich habe immer gehört, dass die so hinter... nicht?
Auf der Rennbahn gibt es nichts.
Okay.
An die Bars gibt es alles. Es ist so, gehst in Sheraton, da oben gibt es nichts, aber du gehst unter in den Keller, da ist Party, da feiern die, da ist Disco, Weiber, alles wie Ding, aber das ist im Keller unten, das sieht der Adler nicht.
Naja, genau. Das ist ja genauso wie mit den Maultaschen, weißt du? Das ist ja, weißt du, wie die in Schwaben heißen? Herrgottsbscheißerle. Das ist ja ein Karfreitag, essen die Schwaben ja immer Maultaschen, weil wenn man da das Fleisch drin in dem Teig verpackt, dann sieht es der liebe Gott auch nicht.
Sieht man nicht, genau. Nee, so ist in Katar. Das ist überall, du kriegst alles dort, aber das ist dann immer im Keller. da war ein Riesenempfang beim Hotel draußen, was mit den Shakes und Dingen, und wenn die da sind, gibt es ja keinen Alkohol, nur Wasser da. Dann bin ich auf die Toilette, dann komme ich raus, waren die alle weg. Was ist denn jetzt los? Da war 8:30. Weißt du, dann gehe ich runter in den Keller und die Bar, waren die alle unten am Saufen und am Feiern.
Das ist der Grund, warum das Griffins in Baden-Baden auch im Keller war, weißt du? Da passieren die Dinge. Es ist einfach so.
Ja.
Du, jetzt sind wir gerade schon so mittendrin, dann fangen wir doch mal an mit deinem schönsten Moment im Rennsport.
Der schönste Moment.
Ich würde sagen, Derby in Hamburg mit Sicherheit, ja.
Mm, Pastorius.
Ich meine, das ist ja immer ein Ziel, was man gewinnen will. Und wenn das ist, ich war ja vorher 2-3 Mal Zweiter, manchmal unglücklich sogar und Ding. Und wenn du das dann gewinnst, das ist schon einmal ein Highlight oder ein hohes Ziel mit Sicherheit. Und sonst, ja, es gibt viele schöne Rennen, wo man sich gefreut hat und toll ist und passt.
Ja, ich glaube, kurz vorher warst du mit Sasu, war glaube ich Zweiter, ne?
Sasu war Zweiter, ja, der war ein bisschen früh im Front und ist eigentlich als Nichtsteher ein bisschen zu viel mitgegangen, war dann knapp geschlagen. Ich war dann mit Natural Bar Zweiter, der hat Fieber gehabt vom Derby, die konnte 3-4 Tage nicht trainieren, aber eine halbe Länge gestanden. Also da waren schon ein paar dabei. Night Tango war Zweiter, halbe Länge. Und ja, wie es halt so ist. Gell? Und wenn es dann drin ist, dann ist man schon sehr, sehr happy.
Der Sasu, das war ja der dann später, glaube ich, irgendwie zu Hicks gegangen ist, ne? Der
zum Hicks, ja, Werner 1 immer. Wenn er dann 1 war, war er schlechter gelaufen. Und der hatte dann gewechselt. Aber der Werner 1 war immer ein sehr angenehmer Besitzer. Also in der Beziehung nicht. Aber bei anderen, da hast du einen neuen gekriegt, weißt
du? Mhm. Das heißt, die Stimmung danach war trotzdem noch okay, also auch wenn der den dann weggestellt hat.
Pass auf, der ist in Dubai gelaufen im World Cup. Ja. Und der Heinz hat mir angerufen, ob ich mitfliege, er lädt mich ein.
Mhm.
Ist für mich gelaufen. Und zuerst wollte ich Nein sagen und dann denke ich mir, nee, bist verrückt, du fährst mit, hast Party. Ja, aber mit alles vom Feinsten überall eingeladen, die besten Party. Der Heinz konnte das damals sehr gut. Da habe ich recht gehabt. Ich habe Gott sei Dank bist mitgefahren.
Ja, ist gut. Alles richtig gemacht am Ende.
Ja. Das andere ist falscher Stolz. Das ist halt so. Wir haben Mordspaß gehabt. Wir waren da 5 Tage dort, alles vom Feinsten und vom Besten, den besten Partys und alles. Das hat er alles organisiert. Der Werner Heinz, der konnte sehr gut. Mhm. Sehr gut. Gell? Ja, haben wir Spaß gehabt.
Es gibt
wir haben
ja
den
auch,
auch
ja?
noch verkauft vor dem Rennen. Und eine Million im Bar, in der Tasche.
Eine Million im Bar in der Tasche.
Der Russe, ja.
Der Kadirov, Ramsan Kadirov war das, ne?
Ja. Und dann habe ich dann vermittelt im Flash damals, weil der Firmen in Dubai gehabt hat, der konnte das auf der Bank einzahlen und konnte das überweisen. Der hat natürlich seine Commission verlangt, aber die sind gekommen mit der Tüte, mit der Tasche, eine Million im Bar.
Gut. Ja, kann man mal machen, ne? Also.
Das ist dann über Blair dann alles abgerechnet worden, weil er konnte das Geld und kannst du nicht aus, verhaften sie an der Grenze.
Was wird? 10.000 Euro darfst du mitnehmen oder was? 20.000 Mark damals oder was?
10.000, ja. Und dann ist das alles über einen Blärsch gegangen. Ein Ding, aber wir haben 5 Tage Party gehabt. Alles wunderbar.
Gut. Also, Dubai hat sich gelohnt, der Ausflug. Okay, gut.
Ja, genau.
Ja, das muss man ja auch mal drüber sprechen.
ja, logisch.
Wie das gelaufen ist. Ja. Gut.
Aber. Wir haben noch einmal, ich habe gerade eine lustige Story, weil ich heute so geschaut habe, in Baden haben wir mal laufen gehabt, im Listenrennen, bei Ding Babus. Der ist gelaufen und dann sage ich den Andrasch, der war damals bei mir damals starke, sage ich, du, Andrasch, der läuft da in Kansomer. Ja, ich weiß, um 11 Uhr die Maschine. Ja, ist gut. Sage ich, haben wir gebucht, alles gut. Dann war ich in Düsseldorf am Flughafen und dem Andrasch ist nicht da. Dann rufe ich den an, der ist ja nach Köln am Flughafen gefahren. Ja, dann hat er natürlich im Flug nicht geschafft. Also Chantilly war das, wo der gelaufen ist, der Babus. Und dann bin ich da hingeflogen nach Chantilly, habe einen Ersatzreiter besorgt, gell, und habe gesagt, ja, der Andrasch ist im Stau gestanden, was soll ich denn sonst sagen? Die Besitzerin war da, die war eh so verrückt damals, in der Cäsian, weiß nicht, ob du sie noch kennst.
Steinerse. Gell?
Ja, Steinerse. Und dann habe ich gesagt, ja, der ist im Stau gestanden, hat den Flug versäumt und jetzt, ich habe aber Mosé, dann hat sich der Mosé im Rennen so zweimal festgefahren und war dann genau Fünfter. Der konnte Dritter werden mit einem guten Rennen. Es war genau Fünfter. Die Besitzerin, die hat wieder geschimpft in Erse, war so ein Ding da. Und dann nehmen wir, der fährst jetzt nicht zurück am Flughafen. Okay. Hab die ein Taxi bestellt, hab die hingeschickt und ich bin dann eine halbe Stunde später dann gefahren. Und dann komme ich am Flughafen hin und wollte einchecken. Und nirgends bedienen die mich und nirgends und überall war eine Schlange und jeder schickt mich weg und Ding und dem, Mann, was ist denn hier los? Okay. Und dann hat mir der Subi angerufen, damals aus von Bremen. Sagt er, du, bei euch ist die Concorde abgestürzt. Weißt du, das war damals in Chantilly. Weißt du, ist die abgestürzt? Ja. Da war natürlich alles gesperrt. Und habe irgendwann nach 2, 3 Stunden einen Gutschein fürs Hotel gekriegt und dann Flug für nächsten Tag. Und dann, ja gut, gehe ins Hotel, habe mich ausgezogen, habe mich geduscht, habe mich wieder angezogen mit dieselben Klamotten. Weil ich habe nichts dabei gehabt. Was machst du jetzt dann? Gell? Dann bin ich ins Taxi, habe ich gesagt, ist Crazy Horse. Weiß nicht, ob du Paris Crazy Horse kennst.
Das ist so ein Stripclub oder so ein Cabaret oder irgend sowas.
Eine schöne Show, seriös, aber tolle
also
Show.
Also wie das Lido so ein bisschen, ne? Oder sowas.
Genau wie das Lido, genau in den Ding. Haben wir die schöne Show angeschaut, aber Gin Tonic gesoffen und denken wir, Hofer, was regst du den ganzen Tag auf? Du lebst noch, alles ist gut, du warst nur 5. gewonnen, aber dir geht's gut, alles ist wunderbar. Bin ich dann zu mir gekommen um 11 in der Nacht dann irgendwo im Crazy Horse. Denk mal, reg dich nicht auf, es passt alles, du fliegst morgen. Aber so geht's.
Jetzt weiß ich, warum du so gerne Starter in Frankreich hast, wegen Crazy Horse und Lido und Moulin Rouge und sowas, ne?
Ich muss ja, früher sind wir immer hingefahren. Ja, da war ich immer dort. Aber heute mittlerweile schaust du im Fernsehen an und schaust das im Fernsehen an.
ist günstiger.
Ja, günstiger. Und es ist wirklich so. Also du telefonierst mit einem Jockey selber oder mit einem Agent und Ding. Aber früher warst du immer selber persönlich.
Ach, die Rennen. Ich habe gedacht, du schaust dir die Shows, die Kabarett-Shows im Fernsehen an.
Nee.
Ach
nee,
so.
Nee, die Rennen.
Ah, jetzt habe ich schon gedacht, dass du jetzt schon an den Mädels sparst irgendwie oder irgendwas.
Nee, es geht nur um die Rennen, dass du nicht mehr da bist. Aber damals war es ja so, weil eben der Flug gesperrt hat, der Flughafen gesperrt war und alles gesperrt war und ich habe dann einen Flug nächsten Tag gekriegt und ein Hotelzimmer gekriegt, weil eben die Concorde abgestürzt ist und du bist nicht weggekommen da von Paris. Und das, wir wussten ja nicht, die haben ja nicht gesagt, da ist ein Flugzeug abgestürzt. Am Flughafen wusstest du ja nicht, was los ist.
Jetzt sind wir schon mittendrin. Jetzt wollen wir mal deine peinlichste Story hören.
Der peinlichste Moment.
Ach, was ist denn peinlich? Das ist immer relativ. Also da gibt es ein paar Momente logischerweise. Also einmal waren wir in München, Thalmayer Renntag. Weißt du, da ist immer Wille. Wille war ja bei mir Besitzer damals. Und da war Konrad Werner, Wille Memorial. Ich habe ein Pferd an Starter gehabt und die sind alle zum Aufsatteln gekommen und mein Pferd war nicht da. Dann bin ich hintergesaust, da war ich noch fit. Das war 93, gell? Hab die Box aufgebrochen, hab das Pferd rausgeholt, bin mit dem vorgesaust, hab den aufgesattelt und im Führing rein, mir ist das Wasser runtergerunnen im Rücken und dann ist er als letzter da raus und aufgaloppiert und hat dann auch gewonnen. Aber das Problem war, mein Führer hat das Rennen verwickelt gehabt. Damals gab es ja keine Handys. Da ja. War ich, du stehst da, die Ersten sind gesattelt und dein Pferd ist nicht da. Dahlmeier Renntag, von Sponsor der Renntag, die Frau Wille da alle und dein Pferd kommt nicht. Das war äußerst peinlich. Aber ich hab's gerettet.
Dann war es ja eigentlich streng genommen der peinlichste Moment von deinem Führer und nicht von dir, wenn wir ehrlich sind.
Ja, vom Führer, ja. Aber ja, der Führer, eben. Den habe ich erst dann ein Rennen später gesehen, wo der da war, weil der hat es verwickelt, die Rennen verwickelt hat.
Ja, und die Willis, das ist ja Dahlmeier. Also das ist quasi, die waren bei dir Besitzer
Willis
und.
Ja, die waren bei mir Besitzer, die sind auch Taufpate von meiner Tochter, also von der Steffi. Und die waren ja damals immer mit 5, 6 Pferden bei mir. Das waren ganz tolle Rennsportler-Freunde. Aber du siehst ja, die Familie ist gestorben und die Jungen haben kein Pferd mehr. Und die haben ja immer damals 2, 3 Mutterstuten gehabt, immer 5, 6 Pferde im Training. Die sind halt weggebrochen, gell? Da ist nichts übergeblieben bei der nächsten Generation. Leider Gottes.
Ja, das ist allerdings so. Das ist, glaube ich, auf Dauer wirklich auch das Problem, ne? Also diese ganzen großen Namen.
Es ist da kein Geldproblem, weil Geld ist mehr als genug da, aber bei den Jungen ist das nicht mitgekommen. Die waren da damals mit im Führigen und so und die Kinder waren 10 und 12 Jahre alt und Ding, aber die sind heute auch alle weit über 30 oder 40, weißt? Aber keiner von ihnen hat mehr Rennpferd.
Ja, das ist einfach das Problem. Also man muss halt, ich habe es natürlich auch von meinen Eltern, diesen Virus.
Ja, ja.
Ne? Das ist
ja,
das. So, ja, deshalb habe ich jetzt insgesamt jetzt 6 Pferde, ja. Eigentlich wollte ich immer 1 haben. So.
Ja.
Aber wie schafft man es denn, Leute, die das jetzt nicht von den Eltern haben, da irgendwie jetzt heute noch dafür zu begeistern?
Schwierig, ja. Weil, wie gesagt, die fliegen heute für 300, 400 oder 500 nochmal locker ins Wochenende. Machen Party und machen da und da. Ja,
einmal Hufschmied ist das.
Ja, und du weißt ja, wie es ist. Und vor allem das Schlimme ist ja, beim Rennsport, du kriegst ja mehr in die Fresse, wie drin ist. Weißt du, es gibt ja mehr auf die Mütze, als wie du gewinnst. Und das musst du lernen, das musst du kennen und da haben. Ich habe ja auch schon reiche Leute gehabt von Guido, der richtige Millionäre, weißt du, den habe ich dann ein Pferd verkauft von mir, einen Gespaten, sage ich, flieg nach Mailand, da und da, gehst da ins Rivo zum Essen, dann gehst auf die Rennbahn, spiel ihm ein bisschen und freu dich und Ding, der hat gewonnen. Dann habe ich den nächsten verkauft, der hat auch gewonnen in Hamburg. Und dann ist der in Köln gelaufen und war Zweiter im Listenrennen. Der hat mir angeschaut, wie ein Geist, warum der jetzt Zweiter war. So wie du, das war gut, das war alles in Ordnung. Weißt du? Und dann haben wir ein paar Junge gekauft und dann habe ich das Jahr drauf gesagt, du, 2 drauf, das Jahr drauf. Sag ich, die sind nicht so gut, die 3, wo wir da gekauft haben. Da müssen wir was machen, aber da ist Brisab, ich kaufe was bei der Brisab, weißt du? Dann bin ich nach England, habe einen gekauft in England, dann bin ich zurück und dann. Der hat 80.000 gekostet damals. Dann hat er zu mir gesagt, nee, er möchte kein mehr. Er soll die verkaufen, er will kein Pferd mehr.
Ja. Weg war er.
Dann habe ich, ja, aber den vor 80, den konnte ich im Stall gut verkaufen. Der hat auch dann Gruppe 2 gewonnen. Weißt? Aber das sind junge Leute, der hat immer seine Freunde eingeladen und der hat gedacht, der kommt auf die Rennbahn und sein Pferd gewinnt jetzt mal. Und ich habe versucht, ihn zu binden, sage ich, der hat einen Schlüssel auf den Boden, sage ich, komm vorbei am Samstag, schau beim Training zu, dass ich denen das alles so ein bisschen erklären kann und so. Das hat ihn nicht interessiert. Der hat echt gemeint, sein Pferd läuft und der gewinnt, wenn er am Rennen kommt.
Wenn es so einfach wäre, oder?
Nee, Schweinerei, aber du kannst den nicht binden und nicht backen, weißt du? Trotzdem geht. Und wie gesagt, und wenn einer dann nicht die Freude hat und von klein auf kennt und die Pferde anschaut und sie freut und alles hinkommt, dass sie auch bewusst ist, dass sie nicht immer gewinnen, das ist nicht so einfach, gell? Das ist ein großes Problem und bei uns ist es ein ganz großes Problem, weil wir ja von der Besitzerstruktur völlig überaltert sind. Also bei uns weißt du, dass in 10 Jahren 500 Pferde weniger da sind von den Besitzern. Weißt du, die völlig überaltert sind, weißt du, wenn du Stall Nizza und die da alle nimmst. Was?
Ja,
Quellen. Da ist niemand dahinter. Wenn die sterben, da gibt es keine mehr. Die sind aufgelöst, was?
Da gibt es ja auch viele, wenn man mit denen redet und die sagen, ja, wir haben zwar Kinder oder Enkel oder was, aber die interessieren sich nicht dafür. Ja?
Nee, und selbst wenn sie sich interessieren, weil sie auf einmal eine Rechnung kriegen über so viel Kohle und kommen dann auf die Rennbahn und kriegen eine auf die Mütze, dann ist das schwierigst, was?
Ja.
Das ist also ein großes Problem und da müsste viel mehr passieren, jetzt schon mit aller Ding, mit Party, mit Ding, mit die Jungen einzubinden und zu versuchen. Und wenn da 10 einsteigen, bleibt ein, zwei über, weißt? Aber wenn niemand einsteigt, bleibt niemand über.
Schwierige also, Kiste.
Alle Alarmglocken und es ist von oben passiert nichts. Es sind ja nur Einzelaktionen von irgendwelchen Trainern, die heute ein, zwei versuchen zu faszinieren, die heute wieder abspringen. Aber es müsste viel mehr von oben passieren.
Wir bleiben
ja,
dran.
Ja, aber schwierig, schwierig genug.
Mario, jetzt sag du mir mal, wie schafft man das bitte, aus einem Pferd 29 Siege rauszukriegen? Das musst du mir jetzt mal das Geheimnis sagen.
Reines Glück. Also pass auf, der Guido hat den Gambo gekauft. Der ist ja im Stall gekommen und der konnte nicht rauchen. Der konnte nicht einmal um die Bank hängen. Ich hab geschimpft und gesagt, du bist ein verrückt, wie kannst du das Pferd kaufen? Vom Böhler aussortiert, nicht gelaufen, weißt du, dreijährig beim Böhler. Ja, der ist so schön. Gut. Dann ist damals ein Arzt zu uns gekommen. Und der wollte Stammzellentherapie machen und hat mich gefragt, ob er das versuchen kann mit Stammzellen und macht 3 Pferde und es kostet nichts als Versuch. Und also habe ich ihm 3 Pferde gezeigt, da war der Gambum dabei und 2 andere noch. Und komischerweise, bei den 2 anderen war überhaupt kein Unterschied und der Gambum war wie ausgewechselt. Der konnte auf einmal, war der locker und auf einmal hat sich der gut bewegt und war ein gutes Ding. Und seitdem hat er nie mehr Probleme gehabt. Also wir haben ihn immer behandelt mit einem Chiropraktiker mal so, mit einem Alter bedingt natürlich, aber sonst nie mehr einen Tierarzt gesehen.
Was hat er dem denn für Stammzellen eingesetzt? Von Secretariat oder was?
Ich habe keine Ahnung, welche Stammzellen der hat. Der hat es erst von dem Blut gezogen, hat die angereichert und hat dann die Stammzellen. Ich habe auch den Arzt selber nie mehr gesehen. Der hat damals einmal gefragt und Ding und habe gesagt, ja, der ist gut und die anderen 2 nicht und habe nie mehr was gehört. Aber dieses Pferd hat auf diese Behandlung, der war wie ausgewechselt.
Und
aber wie gesagt, nicht alle 3, bei 2 kein Unterschied wie vorher und der war wie ausgewechselt.
Ja, 29 Siege, also wenn man das Matchrace mit reinrechnet, eigentlich 30 sogar schon. Und das ist
du,
ja klar.
Du brauchst ja nicht arbeiten, der kennt halt immer mit, der halt immer frisch und dann, wenn er mal läuft, haust du ein bisschen gerade runter und so einfach immer nur bei Laune halten, weißt?
Ja, der ist schon 12 Jahre alt, Gamgum, aber irgendwie, der wird nicht älter, ne?
Nee, aber der hat damals seit der Behandlung. Der war vorher unbrauchbar als Rennpferd. Und seit der Behandlung hat das immer Ding und jetzt konnte ich den immer gut, immer frisch halten, immer Ding halten und ist sagenhaft, was gelungen ist. Gell?
Ja, wie geht's jetzt mit dem weiter? Also wenn der seinen 30. offiziellen Sieg hat, dann hat er ja diesen Rekord von Oldtimer eingestellt. Da hat der Guido ja immer gesagt, das ist das Ziel. Aber geht's dann immer noch weiter oder was
ich
schätzt
du? Ich weiß es nicht, das wird der Guido dann beantworten, das kommt dann drauf an. Was da passiert, ich hätte eigentlich von mir aus gesagt, der läuft so lange, zeigt, dass er laufen will und wenn er es nicht mehr will, geht er in Rente. Weißt du? So wäre meine Entscheidung, aber das entscheidet ja der Guido dann.
Ja, aber dem geht es noch gut. Wo ist denn der nächste Start geplant? Habt ihr da schon was?
Am Montag in Mons.
Okay, und gewinnt er da wieder?
Du, er wird mit einer sehr guten Chance unterwegs sein. Das ist wieder 950, hat allerdings 74 Kilo. Also, aber es geht ja nur auf 900 Meter
mit. Da kann der Guido ja bald selber reiten, oder? Mit 74
ja,
Kilo,
ja.
Oder?
Ja. Nee, das geht ja nicht mehr ganz aus. Aber das ist ja, auf 900 Meter geht das. Es geht nicht auf 600 Meter oder geschweige an Distanz. Auf 900 kann man das machen. Mit dem Gewicht. Da ist es nicht so entscheidend. Und du musst immer so sehen, in England laufen die Hindernispferde mit 74 Kilo, gell? Also, habe ich da kein schlechtes Gewissen. Ist gut machbar. Der wird wieder im Endkampf sein. Wenn wir Glück haben, können wir gewinnen. Und dann werden wir schauen, von Fall zu Fall. Ich habe im Moment nichts gefunden. Der hatte letztens, wäre in Chantilly ein Verkaufsrennen gewesen, aber er brauchte eine feste Bahn. Er mag keine weiche Bahn. Er braucht unbedingt feste Bahn und da hat es ja geregnet und es ging halt nicht. Gell?
Ich glaube, das Gute bei dem ist ja, selbst in den Verkaufsrennen kann nichts passieren, weil der so alt ist, die kaufen den nicht mehr, ne?
In dem Alter nicht mehr. In dem Alter nicht mehr. Da sollte es nicht mehr passieren, wobei es aufpassen muss. Wir haben vorher eins gehabt auf Sand im Februar und da konnte man aber nicht laufen, weil 3, 4 Holländer den kaufen wollten für ihr Match, für dieses Metwurst.
Ach, das ist der hier in Boxmeer da, wo Metwurst
war. Ja, da waren die ganz verrückt. Wir haben 3 Holländer angerufen, wo die Nennung gesehen haben. Und dann sage ich, gut, wir können nicht laufen, die Holländer kaufen den raus. Weil das ist denen wurscht, 10.000. Die wollen dieses Rennen gewinnen. Das hat da so einen hohen Stellenwert.
Naja, da darfst du nur mitreiten, wenn du Junggeselle bist und dann bist du aber ein Jahr der Metwurstkönig, ne?
Und da im Dorf geboren bist.
Weißt? Ah, ja, genau, das gehört auch noch dazu. Du musst da geboren sein, genau.
Du musst im Dorf geboren sein und da mit 2 angerufen und der eine gesagt, wenn ich schick, ist er weg. Verkaufsrat. Da habe ich ihn gut gesagt, haben wir das storniert.
Ich habe so panische Angst immer vor diesen Verkaufsrennen gehabt. Ich habe das immer allen Trainern verboten. Egal, die haben gesagt, dein Pferd ist viel zu schlecht, das kauft eh keiner. Ich habe Angst.
Nee, du musst mit dir im Klaren sein, du musst mit dir völlig im Klaren sein, dass das Pferd gekauft werden kann. Weil die kaufen auch im 5. oder im 6. Wenn sie den einbilden. Ich habe das ein paar Mal schon erlebt, da wollte man verkaufen, so wie du, der bei 6. den kauft keiner. Und dann haben sie mir angerufen, nee, der ist weg. Es gibt keine Regel dafür. Wenn du da laufst, musst du mit dir im Klaren sein, dass er auch verkauft werden kann. Okay?
Jetzt hast du gerade so süffisant gesagt, der Guido hat den gekauft, weil er so hübsch war. Das ist dir ja aber mit Silvery Moon auch mal passiert, mit dem Schecken. Den hast du ja eigentlich auch nur gekauft, weil er so lustig aussah, ne?
Ja, aber das war ja Spaßkauf. Bestes Fußball, ja. Das war einfach ein Spaßkauf, auch den bei den bunten kaufst du. Und da haben wir uns immer gefreut, wenn die den geritten haben am Anfang und Ding. Und da fallen mit dem Hoppler, der galoppiert ja ganz normal, der kann sogar Rennen gewinnen. Aber das war nicht, das war ja aus einer verrückten Idee raus halt einfach. Weißt du, aus einer lustigen Laune gekauft da in Deauville, gell? Da sind die Leute aufgestanden, haben alle applaudiert, der hat 10.000 gekostet, eigentlich wollte ich nur 5 ausgeben. Und die sind die aufgestanden, haben die ganze Halle applaudiert, als wenn wir ein Pferd für 1 Million gekauft hätten und haben uns eine Flasche Champagner gebracht.
der ist Deckhengst mittlerweile, ne? In Marbach. Also.
Ja, da waren wir sehr froh, dass ich den Platz gekriegt habe. Die war auch da damals und da steht in Marbach und hat einen schönen Platz. Und das war uns eigentlich sehr wichtig, dass er einen guten Platz hat, wo man aufrecht sagen kann, wir haben das Beste draus gemacht.
Ja, das ist ja hier auch bei uns im Schwäbischen, da ist er gut aufgehoben, da brauchst du gar nicht schwitzen.
Ja, das war ganz wichtig. Ja. Du hast einmal gesagt, negative Ergebnisse haben wir auch noch. Ich habe 2 da, statt Jenny Zimmermann, weißt du, kennst du nicht mehr Jenny.
Ja, doch, klar, das war ja Smooth Operator und so, ne? Statt Jenny.
Der hatte immer 15 Pferde bei mir gehabt. Und dann waren wir einmal in Mailand, mit 4, 5 Hindernispferden. Peter Kehm war noch Hindernisjockey bei mir damals, gell? Ja. Und dann erst noch ist einer gelaufen, der mir gehört hat. Den wollte er unbedingt, der Kehm hat gesagt, den muss er kaufen, weil der verliert nicht. Und ich habe das ungern vor dem Rennen. Und dann habe ich aber vor dem Rennen mit Handschlag, weil er mich da bekniet hat und Ding, habe ich ihm den verkauft. Ich weiß nicht, was für ein Preis. Gell? Und der hat sich dann im Rennen das Bein gebrochen. Dann das Rennen drauf ist einer gelaufen, auch mit der ersten Chance, dann ist der Sattel über den Sprung nach vorne gerutscht. Weißt du? Und dann im anderen Rennen hat der Gegner im falschen Kurs eingeschlagen, gell? Dann war der so besoffen, der hat immer was reingeschüttet und hat mich beschimpft wie ein Hund, weißt du? Und dann sind wir raus. Wir sind damals von Bergamo weggeflogen, weißt du?
Ja.
Düsseldorf-Bergamo. Das ist 80 Kilometer weg von Mailand. Also beim Rausgehen bin ich raus, in mein Taxi gestiegen, hab die Tür zugehaut und hab gesagt, du fährst nicht mit mir. Ja, der ist dann hinter mir nachgekommen mit seinem Taxi. Ja, weil der mich so beschimpft hat. Was kann ich dafür, wenn der Sattel nach vorne rutscht? Das ist sehr schwierig. Weißt du? Das passiert einmal, wenn du 1000 Mal sattelst. Ich weiß auch nicht, wie es das gibt, aber gut, das gab es halt. Gell? Und wenn der Game in falschen Kurs geht, kann ich auch nichts dafür. Und er hat gesagt, ich muss mit denen den Kurs abgeben. Sag ich, bist jetzt ganz verrückt, das ist ein Champion-Jockey, das ist kein Lehrling. Mit denen gehe ich doch keinen Kurs ab.
Ach du Scheiße. Sag mal, wie viele so Geschichten hast du eigentlich auf Lager?
Och, jede Menge. Ja. Jede Menge. Eine lustige habe ich noch, die ist aber mehr oder weniger privat. Wir waren in Baden, meine Mutter war doch immer in Baden. Die hat das geliebt, weißt du, vorne Steigenberger Hotel, was? Badische Hof.
Ja.
Weil sie konnte zu Fuß davor gehen, sie kannte sich aus, weißt du, mit ihren 70 Jahren. Und die hat das Baden sehr geliebt. Die war immer in Baden, 2-mal im Jahr. Also bei den Meetings früher und Herbst habe ich sie immer eingeladen. Und dann ist auf Trennbahn mit und dann waren wir essen im Weinkeller und sie hat das sehr geliebt. Also das Wichtigste war immer, weil sie konnte auch alleine da rumspazieren, weil sie auskannte. Ja? Und dann sage ich, Mutti, wir gehen im Weinkeller, meine Freundin kommt mit, die ist ein bisschen dunkler, denkt da nichts dabei, weißt du, und du kannst dir vorstellen, ist vom diesem Land Kärnten, kennt ja keine Farbige, weißt du. Ja? Und dann war die wie geschockt, wo die wie nichts gesehen hat, du kannst dir nicht vorstellen, ja. Sag ich, Mutti, was ist? Denkst du, das habe ich nichts gesagt im Taxi, wo wir hingefahren sind? Ich habe nur gesehen, die war richtig geschockt. Dann haben wir im Weinkeller gegessen und dann ist die Winnie auf die Toilette gegangen. Dann sag ich, Mutti, was ist denn los? Du hast mir nicht gesagt, dass sie so schwarz ist. Dann sag ich, Mutti, du brauchst keine Angst haben, die färbt uns ab. Und wirklich, und dann waren wir. 2 Jahre später waren wir zu Hause bei uns, da habe ich die abgeholt, weil wir am Wörthersee waren, habe ich die Mutti abgeholt und da haben wir die Winnie da Und dann hatte die Winnie begrüßt den Arm rum und grüßt dich, Winnie und Ding. Und ich habe so geschaut, denk mal, was ist denn jetzt los? Sag ich, Winnie, was ist denn jetzt passiert? Ja, sie ist alt, sie sieht nicht mehr, dass ich schwarz bin.
Sag mal.
Die Winnie ist ja lustig dabei, weißt du, versteht das ja alles. Sie sieht nicht mehr, dass ich schwarz bin.
Mario, du weißt schon, dass wir gerade im Podcast sind und nicht privat telefonieren. Ich darf das alles so ausstrahlen, ja?
Es macht ja nichts. Nee, ja, ist ja lustig.
Ich will nur noch mal, nicht, dass deine Anwälte nachher bei uns vor der Tür stehen. Nee,
das ist ja original passiert. So was. Weißt du? Aber es war so extrem, weißt du? So wie die zuerst geschockt war und wie sie dann beim nächsten Mal begrüßt hat. Und ich hab so, was ist denn jetzt passiert? Und die Winnie kann das ja, weißt du? Die hat gesagt, nee, ist alles gut. Sie sieht nicht mehr, dass ich schwarz bin.
Oh Mann, Mario.
Ja.
Komm, eine Geschichte darfst du noch raushauen. Wenn du noch eine gute Geschichte hast, dann nehmen wir die noch.
Ja, im Moment aus dem Schnellen habe ich nichts Wichtiges. Gut,
dann machen wir jetzt die Charity-Wette. Dann wollen wir uns jetzt mal dem Guten widmen.
Die Charity-Wette.
So. Also, ich bin nass geschwitzt hier, das ist echt verrückt. Ja. Nichts getrunken und nass gestorben.
Du musst mal was vorschlagen. Ich habe mich mit den Wetten überhaupt nicht vorbereitet.
Ey, das ist kein Problem. Also es muss ja im Langzeitwettmarkt von Pferdewetten.de sein. So, das ist das Wichtigste. Ja. Da könnte man jetzt auch die Frühjahrsmeile nehmen und Savaro, aber das ist ja schon jetzt am Sonntag, das ist ja langweilig.
Nee, nimm was Klassisches.
1000 Guinness, 2000 Guinness, deutsches Derby, ja, Diana.
Da vorne 1000 Guinness Wesen da vorne.
Da ist Favorit momentan Habana vom Wöhler mit 60 zu 10 oder für 10, muss man sagen.
Gut, die kenne ich, weil ich die Herr Geiser trainiert habe, die Mutter.
Fairhof, ja, klar. Lady Evelina vom Wöhler ist zweiter Favorit. Dream of Love, Charlie Appleby dritter mit 100 für 10.
Nimm den Charlie Appleby, das Pferd, wenn der kommt, ist gut.
Ja, aber der hat zwei drin. Also der hätte Dream of Love, hätte der, oder Fairy Cross. Ja. Das sind.
Nimm Dream of Love, ja.
Nehmen wir Dream of Love. Dritter Favorit, ja. 100 für 10. Wollen wir den 100 Sieg spielen oder 50 Sieg, 50 Platz?
Ja, Siegplatz.
Gut, also dann gebe ich jetzt mal hier die Wette ab. Geht an den Hand-in-Hand-Cup, also an alles, was mit kranken Kindern zu tun hat, ist gut angelegt. Mhm. Und wenn er gewinnen sollte, gäbe es schon mal 640 Euro. Ja. Das ist sehr gut. Wettest du immer so aus dem Bauch raus oder wettest du gar nicht sonst?
Nur Kleinigkeiten. Ich habe einmal 50 Euro einzahlt vor 3-4 Jahren und spiele dann immer so mal 10 und 5 Platz und Sieg, so wenn ich schaue. Eigentlich immer nur bei den Franzosen, weil ich sehe, das Verhältnis ist zu hoch zur Chance vom Pferd und bin im Moment bei 450.
Oh, mit 50 Euro. Das ist ja gut.
Ja. Aber ich bin so ganz, so nur 5 und 10, weißt du, immer das doppelte Platz wie Sieg und so. Auf Basis, ich wollte mir eigentlich nur beweisen, ob ich überleben kann. Und das kann
fast verzehnfacht ist ja schon mal ein guter Kurs.
Da bin ich stolz drauf.
Ja, das kannst du auch sein, das ist sehr gut.
Aber es hat nichts mit Spielen zu tun, es hat eigentlich nur so mit mir, dass ich mir das beweisen kann, dass das geht.
Das ist also kein Glücksspiel, sondern Talentspiel bei dir, so muss man sagen, oder?
Ja, ich schaue immer hin und wenn das Verhältnis nicht stimmt, wenn das Verhältnis der Quote zu der Chance nicht stimmt.
Mhm. Das heißt, also du bist keiner, der jetzt so krasse Favoriten wetten würde, sondern die müssen...
Nee, das muss einfach der sagen, hoppla, der Riesenchance steht irgendwie viel zu hoch. Wobei bei den Franzosen, wenn den Toto beobachtet, sehr gut auffällt, so Summe und Dinge, die stehen eigentlich immer zu kurz. Mhm. Und wenn der Reiter aus der zweiten Reihe ist, die ja nicht schlechter sind oder kaum schlechter sind, die stehen im Verhältnis immer günstiger und besser.
Ich denke mal, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch gut funktionieren kann, ist den Bauschan Mosabajew noch ein bisschen zu wetten, weil ich glaube, den wetten die Franzosen noch nicht so.
Der ist noch nicht angekommen, der ist anonym, da schaue ich auch immer hin, aber er muss halt natürlich gescheite Pferd reiten in dem Sinne. Ja. Aber ist im Moment noch dazu. Nicht angekommen, aber das ist typisch französisch, weil die halten ja zu ihren eigenen Leute. Und der andere muss überzeugen. Und das wird er auch. Der ist gut genug.
Das hat er ja erzählt, der war ja vor 4 Wochen bei uns im Interview hier bei Vollhorst und da hat er ja schon gesagt, dass die Franzosen, dass man da erstmal reinkommen muss so ein bisschen, dass die einen akzeptieren.
Ja, reinkommen, das dauert, bis sie den akzeptieren, aber das ist ein Top-Mann und ein Top-Jockey und der wird sich auch dort aussitzen, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
Lieber Mario, ich bedanke mich ganz arg fürs Gespräch, es hat mich sehr gefreut, lustige Geschichten und dir weiterhin Hals und Bein.
Servus.
Ja, ciao. Bis dann. Ciao. Mario Hofer, aktuell Platz Nummer 5 in der deutschen Statistik, auch schon jetzt schon qualifiziert für die Stallparade bei unserem Medienpartner bei der Sportwelt und ein super Typ, dem wir auf jeden Fall weiterhin alles Gute wünschen. So, dann wollen wir jetzt mal zum nächsten super Typ switchen, zu unserem Philipp Minerik, unserem Stammgast hier bei Vollhorst.
Philipps Mumm der Woche.
Philipp Minerik.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Philipp.
Du hast ungefähr 18 Minuten Verspätung. Das ist ja gar nichts. Ich glaube, dein Rekord ist 2,5 Stunden.
Und man muss ja dazu sagen, ich hatte ja bis gerade eben auch noch Mario Hofer bei uns in der Show. Und du kennst seine Geschichten, die gehen manchmal lang.
Sehr lang, aber sehr gut.
Philipp, ich habe dich vermisst in Köln am letzten Sonntag. Ich war ja extra da und habe extra für dich 2-3 Kölsch mitgetrunken, die du ja nicht trinken darfst. Aber wo warst du denn?
Ich war in Berlin, musste Entscheidung treffen. Entweder Berlin oder Köln. Ich war natürlich mit Herzen in Köln dabei, nur für die Familienentscheidung und rein logistisch war Berlin ein einfacher, bin Vladivostok gefahren. Ich habe es auch nicht bereut. Das war eine super Veranstaltung, super besucht. Köln war bombastisch besucht, aber Berlin war super besucht.
Ich muss ja sagen, also Berlin habe ich nicht allzu viel mitbekommen, weil ich da ja noch im Fußballstadion war. Ich habe ja Bochum beim Verlieren gegen unseren VfB Stuttgart zugeschaut. Aber Köln, tipptopp. Also der FC-Renntag, das weiß man ja, dass der schon gut ist. Und das hat mich wirklich immer wieder fasziniert, mich das wie was für eine gute Stimmung da auf der Bahn ist.
Richtig, richtig. Das ist ein Magnet. Deswegen freue ich mich schon auf Hannover am ersten Mal, weil ist der 96-Renntag, ne?
Mm. Ja, das, wie spielen die denn eigentlich gerade? Ich weiß das gar nicht, muss ich mal gucken. Kicker.de. bist du eigentlich Hannover 96-Fan oder überhaupt Fußball oder interessiert dich das gar nicht?
Meine Frau ist ein. Natürlich. Hallo, ich wollte was sagen gerade. Ist ein Riesenfan, 96-Fan. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich war noch nie Fußballfan, obwohl ich in Köln einmal im Jahr hingegangen bin. Und ich war sogar schon in BVB. Und ich war zweimal in Hannover und das war Schock für mich. Weil die sind schon sehr kalt, die Fans, ne? Und das kannst du natürlich mit Köln nicht vergleichen. Köln ist etwas Besonderes und Stimmung, auch wenn die verlieren, ist ja immer super Stimmung, ist ja immer so ein bisschen Karneval.
Mhm.
Aber Hannover war für mich natürlich, ist unterschiedlich Tag und Nacht, Geschmackssache. War noch nicht mein Ding. Vielleicht komme ich doch noch auf Geschmack.
Frag mal deine Frau, warum Hannover 6-1 verloren hat gegen Hamburg am Samstag. Sehe ich gerade. Das war's gerade. So, ein Zuhörer weniger mit Gregor Baum und ein Fan weniger mit deiner Frau. Okay, passiert. So ist es. Komm, jetzt reden wir nicht mehr über Fußball, jetzt reden wir über Pferderennen oder was?
Ja, ich wollte gerade sagen, dafür haben Montag die Brümmerhofer geglänzt in Köln. Also,
das stimmt allerdings.
Wir haben die dreijährige Meidenrennen gewonnen, sehr versprechend aussehende Debüt und gleichzeitig mit Artista. Also. Was ist wichtiger, Pferderennen oder Fußball?
So, mit der Weisheit gucken wir uns jetzt mal deinen Mumm der Woche an. Was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich bin in Grand National, Samstag nach Entry, nach Liverpool.
Mhm.
Pferd heißt, du musst mir helfen, Galard du Mesnil. Das ist ein französischer Name.
Wieso der?
Der Tipp kommt natürlich, das ist nicht meine Zuhause, ganz ehrlich. Ich nenne ihn Sport. Der kommt von unserem Wettexperten Kevin Chan.
Oh.
Sehr erfolgreich, deutscher Investor. Und der schreibt, der hält mir an, natürlich, wenn es um Hindernisrennen geht, wie Gold Cup und Grand National, hält er mir mit dem Newsletter und der teilt uns irgendwo in dem Newsletter. Sein Tipp ist eigentlich Any Second Now, aber der Gegner ist Galard du Mesnil von Mullins. Bei dem klappt alles.
Das sind aber beides nicht die Favoriten, ne? Also Any Second Now steht auf 130 für 10 und Galard du Mesnil steht auch auf 130 für 10. Also da gäbe es
genau,
aber.
Genau, das sind meine Wetten. Genau das sind meine Wetten.
Mhm.
Du weißt, ich tue mir immer sehr schwer mit Favoriten und dreistellige Quote prima.
Ja, das ist gut. Also gibt's schon im Langzeitwettmarkt aktuell noch Aintree Grand National. 1 Million Pfund gibt's zu gewinnen. Über fast 7000 Meter geht's am Samstag. Und 130 für 10, die zwei Tipps. Das finde ich gut. Die nehmen wir mal beide, oder? Any Second Now und Galard du Mesnil. Also wenn wir schon mal zwei haben, die aber so hoch stehen.
Wir gehen mit Kevin Chan und nehmen beide 34.
Gut, lieber Philipp, dann wünsche ich dir alles Gute und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
freue mich schon. Danke.
Ich mich auch. Ciao, ciao. So, das war also Vollhorst für diese Woche mit unseren Gästen Mario Hofer aus Krefeld und Philipp Minerik. Macht's gut und bis bald. Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.